willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Mein Name ist André Holstein und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder diesen Podcast eingeschaltet habt. Ja, in vielen Bundesländern gehen die Ferien langsam zu Ende. An Universitäten und Fachhochschulen laufen die letzten Vorbereitungen für das neue Semester. Und auch im Aus- und Weiterbildungsbereich laufen die Vorbereitungen für das neue Bildungsjahr. In diesen und aber auch in anderen Bereichen hat digitale Lehre mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert. In der heutigen Folge wollen wir daher einmal über das Thema reden und wollen uns insbesondere mit der Perspektive beschäftigen, welche Schlüsselmerkmale eigentlich erfolgreiche digitale Lehre ausmachen und wie die Entwicklungen der letzten Jahre eigentlich zu bewerten sind. Und wie immer habe ich mir dafür eine ausgesprochene Expertin zu dem Thema eingeladen, auf die ich mich heute ganz besonders freue, denn ich habe Sandra Niedermeyer hier bei mir im Podcast. Sie ist Professorin für Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft an der Hochschule in Kempen im wunderschönen Allgäu. Sandra und ich haben im Vorfeld festgestellt, dass wir doch weitreichende gemeinsame Wurzeln haben, obwohl wir uns persönlich doch noch nicht so lange kennen. Zumindest mal weitreichende Wurzeln von dem Hintergrund lerntheoretischer Konzepte und auch Personen, die in diesem Kontext eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel Heinz Mandl. Und daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute die Zeit gefunden haben, gemeinsam einmal über das Thema digitale Lehre und auch Didaktik zu sprechen. Daher noch einmal, liebe Sandra, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Diskussion.
Sehr gerne, genau. Der Heinz Mandl, das ist mein Doktorvater. Ich habe nämlich an der LMU München studiert und dort auch promoviert bei ihm. Und den kennt man, wenn man sich mit E-Learning beschäftigt. Das heißt, die ehemalige E-Learning-Branche, die ja sozusagen von der Begrifflichkeit da ihren Ursprung hat, würde ich jetzt fast schon sagen. Man ist nur dazu übergegangen, halt jetzt von digitaler Lehre, digitaler Bildung beziehungsweise Lehre mit digitalen Medien zu sprechen. Und im Grunde ist es tatsächlich so, ich komme aus dieser E-Learning-Riege, nenne ich es immer. Der Begriff ist einfach nur so ein bisschen in die Jahre gekommen, dieses E-Learning, weil das war halt einfach so ein Begriff der 2000er. Und hat sich halt einfach begrifflich geändert. Nichtsdestotrotz, weil du auf Heinz Mandl gerade referiert hast, das ganze Thema, von dem wir da so reden, das ist ja nicht so ganz neu, weil der hat sich einfach schon in den 80er, 90er Jahren beschäftigt. Ich habe da auch letztlich eben einen Artikel wieder von ihm von 1989 entdeckt, wo er tatsächlich über das Thema referiert, wie ist das denn so gerade mit dem E-Learning? Mit dem technologiegestützten Lernen, so nennen das damals noch. Auch da merkt man, auch da haben sich die Begriffe ein bisschen wieder geändert, genau. Und das ist dann immer ganz spannend, wenn man das tatsächlich liest. Da ist natürlich viel konzeptionell theoretische Überlegung dahinter. Aber es hat sich an sich vom Gedanken her und von den Konzepten her nichts geändert. Und das ist ja immer das Spannende, wenn wir von der digitalen Lehre aus sprechen. So viel hat sich da nicht geändert in den letzten Jahrzehnten.
Ja, und genau darüber können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen weiter philosophieren. Ich bin ja auch ein Kind der 90er Jahre, E-Learning-Generation, wenn man so will. Denn das war so die Zeit, wo ich in das ganze Thema E-Learning auch eingestiegen bin, wo ich auch in der Beratung mich genau mit diesen Themen auch beschäftigt habe, aber auch aus Lehr- oder Forschungsperspektive. Du hast ja die Tage einen schönen Post zu dem Thema, was ist eigentlich neu und was wird als neu verkauft, publiziert, den ich sehr interessant fand. Und ja, vielleicht kannst du ja nochmal so ein paar Beispiele nennen, wo du sagen würdest, naja, das sind so genau die Dinge, die hat man eigentlich auch schon in den 90er oder vielleicht sogar schon in den 80er Jahren diskutiert, ohne dass man es damals vielleicht so genannt hat. Aber das sind Aspekte, die heute wie damals tagesaktuell sind.
Genau. Und ich glaube, das muss man immer so ein bisschen gerade rücken, von was wir eigentlich sprechen. Wir haben natürlich einmal diesen E-Learning-Begriff, der einfach so ein bisschen verbraucht ist, den wir jetzt ummünzen auf das Thema eben digitales Lernen und Lernen. Wir haben andererseits aber natürlich auch die Möglichkeiten der Technologien, die sich weiter verbreitet haben. Und das zahlt dann wieder darauf ein, wie wir sozusagen den Grad der Digitalisierung beim Lernen sehen. Ich habe ja jetzt nicht einfach digitale Lehre, ich nenne es so, und das ist das, was viele vielleicht aus diesen, ja, ich nenne es jetzt mal typischen Compliance-Schulungen kennen und damit gleichsetzen, dass ich mich halt irgendwo durchklicke. Das ist es halt nicht. Da steckt ja viel mehr dahinter. Da steckt eine ganze Palette dahinter. Die unterscheidet man im Grunde nach dem Grad der Digitalisierung. Natürlich, ich habe eine Präsenzlehre ohne digitale Möglichkeiten. Da habe ich einen Grad von null. Aber ich habe natürlich auch Präsenzlehre, die ein bisschen angereichert werden kann mit digitalen Tools. Da setze ich halt dann mal ein kleines Befragungstool online ein. Oder. Nennt sich dann angereicherte Lehre. Ich habe aber natürlich auch Blended Learning Konzepte. Das sind die Konzepte, die ich gut verzahne zwischen Präsenz und Online. Ich habe hybride Lehre. Das ist eigentlich Präsenzlehre, wo ich aber online zugeschalten werde. Und ich habe natürlich den höchsten Grad von Online-Lehre. Das ist wirklich reine Online-Lehre. Und reine Online-Lehre, da tummelt man sich auf den Lernplattformen, da tummelt man sich im Grunde in Tools wie Zoom und Co., also Webconferencing-Tools. Das ist dann die reine Online-Lehre. Auch die hat natürlich wieder einen Grad der Unterscheidung. Ich kann da unterscheiden zwischen synchron und asynchron. Also tatsächlich muss ich gleichzeitig da sein, wie es jetzt bei uns ist, weil wir ein Gespräch führen. Oder kann ich zu meiner Zeit, zu meinen Bedingungen lernen, wie es zum Beispiel oft auf Lernplattformen ja ist. Das wäre dann asynchron, da läuft das Ganze nicht zeitgleich ab. Also man merkt schon, es sind sehr, sehr viele Feinheiten dabei. Und eins ist mir tatsächlich auch noch wichtig, weil nach Corona hatten wir ja auch so einen Effekt bei manchen mit, oh Gott, das ist ja alles ganz schwierig. In Corona ist etwas passiert, was jetzt nichts mit dem normalen E-Learning und mit dem normalen digitalen Lernen zu tun hat. Da spricht man im Grunde von Remote Emergency Learning, also dieses schnelle Umsetzen plötzlich von normaler Lehre, die man vielleicht sonst in Präsenz hatte, auf Online-Lernen. Das finde ich ganz spannend. Davon spricht auch die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Das sollte man nicht gleichsetzen, denn jede digitale Lehre hat ja auch ein Konzept erstmal. Wie normalerweise, wenn ich einen Workshop entwerfe und ein Seminar, auch in Präsenz erstmal ein Konzept braucht. Und das ist das, was halt in Corona ein bisschen runtergefallen ist bei den meisten. Schnell noch ein Konzept entwerfen.
Und die sind dann ja auch ungemein schwieriger zu entwickeln, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe meine ursprünglichen Wurzeln ja auch in der Pädagogik. Und zu meiner Zeit war es noch so, dass weder die Lehre als solches mit digitalen Medien gespickt war oder die Lehrkräfte entsprechende Konzepte genutzt haben. Noch war es so, dass die Lehrerausbildung darauf ausgelegt war, mit solchen Medien zu arbeiten oder E-Learning-Elemente in die Lehre zu integrieren. Und von daher ist es natürlich auch schwierig und heute wahrscheinlich nach. Und man muss auch sagen, die Rückstellkräfte waren sehr, sehr groß, eigentlich zu erwarten sehr, sehr groß. Das heißt, viele sind einfach wieder nach Corona dahin zurückgekehrt, wo sie vorher waren, nämlich zu klassischer Präsenzlehre ohne großen digitalen Anteil, weil das ist, was sie immer gemacht haben und gelernt haben. Oder siehst du das anders?
Ja, also meinem Empfinden nach ist es auch oft, jetzt nach Corona, bei vielen Rückschritt geworden, weil natürlich ist es eine Anstrengung. Zum einen muss ich mich damit auseinandersetzen, dass meine Rolle sich ändert, wenn ich online lehre. Und auch das ist übrigens nichts Neues. E-Tutoring-Konzepte, Fortbildungen dazu und Co. gab es auch schon vorher. Jetzt ist der Markt definitiv so weit, dass er wirklich ein breites Angebot hat. Aber es bedeutet natürlich für mich als Lehrender, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss mich dort umschulen, ich muss die Methodiken vielleicht neu lernen, die ich im Online-Bereich brauche und habe. Das ist natürlich eine Anstrengung. Das ist wie bei jeder anderen Sache auch. Ich muss im Grunde ein Train-the-Trainer bzw. Train-the-E-Trainer-Konzept oder durchlaufen, um mich da aufzuschlauen. Und das ist natürlich dann nicht für jeden was. Es sind, ja, die drauf Lust haben und sich damit beschäftigen, die machen es natürlich weiter. Aber es gab natürlich jetzt auch viele, die gesagt haben, nee, also lieber weiter in der Präsenz, so wie ich es immer mache. Ich meine, für jeden ist es gerechtfertigt, sich da entscheiden. Aber manchmal finde ich es halt schade, weil wir haben ja viele Errungenschaften. Und das ist nämlich auch das. Wir haben ja während Corona auch teilweise, ich mache es jetzt an so Erklärfilmchen fest, oder auch ganz tolle Web-Based-Trainings gestaltet, aus der Not heraus manchmal. Und die fallen jetzt wieder runter. Und ich finde das immer so schade, weil man hat ja was Tolles gestaltet. Anstatt dass man sagt, okay, komm, lass uns das weiter erarbeiten, lass uns das weiter verbreiten, nutzen weiterhin. Das ist, tritt manchmal gerade ein bisschen sehr weit zurück.
Was würdest du denn sagen, zeichnet gute Online-Lehre aus? Also was sind die Kriterien dafür?
Für mich muss Online-Lehre grundsätzlich interaktiv sein. Also gute Online-Lehre lebt vom Austausch, lebt von der Interaktion miteinander. Was ich persönlich wirklich nicht mag, sind Standardvorlesungen. Und das glaube ich, da kann sich auch jeder reinversetzen, wenn ich mich als Lehrender hinstelle und einfach nur erzähle und es passiert nichts, dann ist der Mehrwert nicht gegeben. Weil dann kann ich auch einfach ein Video aufnehmen und das anschauen lassen. Und deswegen für mich ist gute Online-Lehre ganz stark einfach mit so Interaktionen, Kollaborationen verknüpft. Das würde ich jetzt mal sagen. Und klar, es steckt halt ein Konzept dahinter einfach. Also klar, nur einfach Konzept, nur reden, ja, und austauschen ist es nicht. Also es steckt schon ein tieferes Konzept dahinter. Aber ich glaube, das kann man erstmal so pauschal stehen lassen mit Interaktion, Austausch macht die Musik. Genau. Ich habe gerade mal kurz Luft geholt. Nein, hast du vollkommen recht. Nichtsdestotrotz, natürlich sind wir weiterhin auch noch eingeschränkt. Also wir haben es jetzt einfacher. Es geht viel mehr. KI unterstützt uns mittlerweile. Wir haben da wirklich gerade so ein bisschen Wunschkonzert, wenn man so möchte. Gleichzeitig ist es aber schon weiterhin so, dass wir manche Sachen schon andenken, du aber merkst, dann haut es halt doch nicht hin. Weil, ich nehme jetzt das Beispiel Virtual Reality. Da kann man auch ganz, ganz tolle Konzepte fahren und gestalten und überhaupt. Aber dann wird es wieder schwierig, weil wenn ich mir jetzt denke, einmal durchs wirklich richtig schön durch die virtuelle Realität laufen, da brauche ich eine gute VR-Brille. Da brauche ich entsprechende Rechner. Die stelle ich halt dann auch noch nicht so schnell hin. Auch da haben wir noch Luft nach oben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir jetzt verstanden, dass viele Dinge gehen. Und es einfach eine Frage ist, dass ich mir vorher Gedanken mache, okay, ich habe einerseits die Möglichkeit, die didaktischen Möglichkeiten, ich habe andererseits die und die technologischen Gegebenheiten. Ich muss mir natürlich noch ein bisschen um die Kosten auch Gedanken machen, aber ich kann sehr viel machen und ich kann dadurch sehr viel ermöglichen, gerade dem Lerner ermöglichen.
Ja, bleiben wir vielleicht mal bei den technologischen Aspekten. KI und Metaverse sind ja schöne Stichworte dafür, wie sich gegebenenfalls die Lehre, aber auch das Lernen in der Zukunft verändern kann und wird. Nichtsdestotrotz sind es auch das zum Teil keine Technologien, die ja erst seit gestern existieren. Und viele Unternehmen nutzen ja zum Beispiel Augmented Reality, um ihren Auszubildenden Explorationszeichnungen von Motoren oder von Bauteilen zu zeigen oder das im Grunde genommen im Rahmen ihrer Servicetätigkeiten auch einzubinden. Aber die Frage wird natürlich sein, wie groß ist dann am Ende des Tages die Hürde, so etwas technologisch einzusetzen? Aber es hat natürlich auch einen Kostenimpact. Das heißt, für sinnvolle Lösungen benötigt man natürlich auch Geld, um genau solche Dinge auch implementieren zu können. Und da ist halt die Frage, welchen Einfluss wird das dann für die Zukunft haben und wie wird so etwas überhaupt eingesetzt werden? Was denkst du dazu?
ja, nicht pauschal zu beantworten, weil es wirklich darauf ankommt. Ich meine, wenn wir da in die Medizin gucken, die ja auch ganz viel mit Augmented Reality bereits arbeitet und deine Beispiele jetzt auch, die sind ja auch schon etwas älter tatsächlich, diese ganzen Beispiele, gerade im Augmented Reality Bereich. Ich glaube, in der Hinsicht, da wird es ein bisschen schneller einfach gehen und einfacher, dass da mehr entwickelt wird, beziehungsweise ist auch sehr viel in der Entwicklung. Wie gesagt, VR war jetzt eher das Beispiel, wenn es dann wirklich um ganze Welten erschaffen geht auch. Und wo ich einfach momentan noch gute Rechner brauche. Aber ich glaube, auch da sind wir so weit, sogar jetzt schon so weit, dass wir das relativ gut auch einsetzen können, auch einfach ein bisschen niedrigschwelliger. Du hattest noch die KI tatsächlich genannt, ob das auch, also ja, und es wird ja auch schon eingesetzt. Das ist ja das Interessante. Ich meine, klar, wir haben jetzt seit November 2022 wirklich so eine Disruption im Grunde in dem Bereich. Seither merkt man einfach merklich den Hype darum in der Bildung. Und man merkt aber auch, dass wir alle so ein bisschen schon wissen, es gab ja vorher schon was. Es ist ja auch nichts Neues in dem Fall, das Thema KI. Auch da tutorielle Systeme. Tatsächlich mit diesem KI-Gedanken gab es ja vorher schon. Es waren halt nur vorher Leuchtturmprojekte. Und was jetzt gerade passiert ist, dieses Mal versucht es ja eigentlich nur in die Breite zu bringen, mit tatsächlich auch den Konzepten und dem Wissen, das vorher schon da war. Deswegen, ja, das wird jetzt einen richtigen Impact einfach auf die Bildung haben. Aber nicht nur in dem Sinne, ich habe jetzt plötzlich einen KI-tutoriellen Begleiter, sondern auch einfach, dass wir gerade anfangen, Prüfungsformate zu durchdenken, dass wir unsere Konzepte vielleicht auch in Frage stellen. Und das ist eigentlich das Interessante, was gerade passiert, dieses endlich wirkliche Infragestellen dessen, wie wir es bisher gemacht haben. Weil Jahrzehnte haben wir es halt so vor sich hinlaufen lassen, mal hier ein Leuchtturmprojekt, mal da vielleicht drüber geredet. Aber jetzt geht es gerade in die Breite. Und das ist das Interessante, glaube ich, was gerade auch gesellschaftlich passiert. Wir stoßen gerade eine Diskussion neu an, die schon gibt, aber die jetzt einfach eben in die Breite getragen wird. Und ich glaube, in der Bildung ist man halt auch gerade so weit. Also die ja sowieso schon immer Treiber waren, die freuen sich gerade, weil es eben jetzt einfach mal ein bisschen weitergeht.
Ja, genau. Und am Ende des Tages wird es wahrscheinlich auch in Zukunft neue Technologien geben, die die Didaktik und die Lehre in irgendeiner Weise bereichern werden und ja, vielleicht ganz neue Wege eröffnen werden, wie man Inhalte vermittelt oder wie man vielleicht stärker selbstgesteuert sich auch Inhalte aneignen kann. Denn ehrlicherweise muss man ja auch sagen, Stichwort ChatGPT und KI, auch vor November 2022 gab es bereits KI-Technologien. Der große Sprung war ja eigentlich eher der, es einer breiten Masse zugänglich zu machen und plötzlich jedem die Chance zu geben, auch über eine oder mit einer KI zu interagieren. Aber bleiben wir vielleicht mal bei dem ganzen Thema gute Lehre. Als ich mit dem ganzen Thema E-Learning angefangen habe, ohne das jetzt zu sehr zu strapazieren, habe ich einen der ganz großen Vorteile darin gesehen, dass man Lehre skalieren kann und dass man eine große Individualisierbarkeit der Inhalte ermöglichen kann. Das heißt, anders als das vielleicht üblicherweise der Fall ist, wo man eher eine Gruppe gleichartig mit Inhalten versorgt und sie versucht, quasi vielleicht problemorientiert mit bestimmten Inhalten ja, zu beschäftigen, ist es bei der digitalen Lehre ja eher so, zumindest mal, wenn man es entsprechend konzipiert, dass man eine viel individuellere Möglichkeit hat, auf die Bedürfnisse der Einzelnen oder des Einzelnen einzugehen und hier auch Chancen schaffen kann, einfach Defizite, die bei dem Einzelnen existieren, auch leichter aufzufangen und ihn oder sie auch mit Inhalten zu versorgen, die sonst nicht zur Verfügung stehen würden. Siehst du das auch so?
Den Vorteil sehe ich auch. Es ist natürlich möglich, wir haben ja die Möglichkeiten, ich gehe jetzt mal auf ganz klassische Lernplattformen, also ich nenne das schon klassisch, ich weiß, das werden nicht alle klassisch sehen, aber ich nenne das mittlerweile klassische Lernplattform. Hier Moodle, Ilias und Co. und was nicht alles am Start ist. Ich habe die Möglichkeit der Individualisierung, indem ich natürlich Materialien entsprechend mehr einstelle, weniger einstelle, vielleicht vorher Abfragen mache, lieber Lerner, wie ist denn dein Wissensstand? Und je nach Wissensstand kann ich dann natürlich die Materialien zur Verfügung stehen. stellen und. Gleichzeitig merkt man ja, dass wenn man vielleicht auch selber als Lehrende ein Video macht, denkt man sich auch mal ein bisschen mehr an, weil das Video steht dann online und das kann man dann einsehen und. Also da merkt man schon dieses, ja, es ändert was gerade an dem, wie wir lehren, weil sich natürlich bei uns auch als Lehrender was ändert. Wir haben das Wissen darum, dass wir Dinge individualisierter machen können. Was aber auch natürlich heißt, gleichzeitig, wir müssen wieder uns tatsächlich, das, was ich auch schon meinte, mit unserer Rolle vielleicht auch ändern. Wir sind halt einfach auch nicht die, die sich hinstellen und unbedingt genau das richtige Wissen in dem Moment haben für den Lerner, sondern der braucht vielleicht noch 2, 3 andere TED-Talks oder YouTube-Videos, um das Thema zu verstehen. Und da sind wir wieder bei der Individualisierung des Lernenden. Ich kann ihm mehr Material relativ einfach bereitstellen, dass er sich dann auch entsprechend vielleicht sofort anschauen kann. Ich selber muss mir dann aber auch klar sein, ich bin halt nicht mehr das Nonplusultra. Ich nehme eigentlich immer mehr so eine, ja, ich will es nicht sagen passive Rolle, aber ja, es ist eher eine passivere Rolle ein als Lehrender, denn ich bin es vielleicht jetzt nicht mehr, der demjenigen das erklärt, sondern das ist halt dann das YouTube-Video. Und das zahlt dann natürlich aber darauf ein, dass der Lernende aktiver wird. Der setzt sich dann mit den Dingen auseinander, die bereitgestellt werden, weil er vielleicht auch das selber merkt, okay, vielleicht sollte ich es mir doch noch anschauen, damit ich es verstehe. Und das ist auch so eine Errungenschaft. Ich kann es individualisierter machen natürlich. Gleichzeitig muss ich mich als Lehrender natürlich auch sehr stark damit beschäftigen, wie ändert sich jetzt meine Rolle? Denn, seien wir auch mal ehrlich, ja, ich kann mich natürlich hinstellen und eine Vorlesung ganz normal halten zu meinem Thema. Ich habe Erfahrung darin, ich habe ein Wissen darin. Ich weiß aber auch, es gibt einen verdammt guten TED-Talk dazu. Und auch den möchte ich meinen Studierenden ermöglichen. Und das ist ein Verständnis von Lehre, das ist ein Verständnis von der eigenen Rolle. Und für mich ist das auch so was, es geht halt weg von diesem wirklich rein Instruktionalen, also dieses, ich erkläre euch was und ich bin der Erklärbär, mehr hin zu einem Lernprozessbegleiter. Im Sinne von, ich sehe, du brauchst vielleicht noch was, dir fehlt einfach noch das Wissen, mir fehlt vielleicht auch Vorwissen in einem bestimmten Bereich. Hier hast du es, ich sehe das aber, das heißt, meine Rolle wird mehr zu so einem Prozessbegleiter beim Lernen. Und das ist eigentlich das auch das Spannende, wo man merkt, hier gibt es jetzt eine
Verschiebung. Glaubst du denn, dass die Qualität in Summe steigt? Also ich muss jetzt ehrlicherweise auch an meine ersten Videos denken, die ich gedreht habe. Und da steckte ein irrsinniger Aufwand hinter, weil ich das Video einfach 10-mal gedreht habe oder so. Denn ich habe es mir angeguckt und war jedes Mal nicht zufrieden, weil irgendwas anderes nicht gestimmt hat. Und je länger ich das Ganze gemacht habe und natürlich auch mehr Routine entwickelt habe, desto eher kann man dann an so einem Punkt, wo man für sich selber dann auch entschieden hat, naja, es muss jetzt nicht jedes Wort gestochen scharf sein, es muss nicht jeder Satz wie aus dem Lehrbuch kommen, es muss nicht jede Folie vielleicht absolut perfekt sein. Jeder Mensch ist halt nun mal am Ende des Tages ein Individuum und ein Mensch und von daher, ich persönlich glaube schon, dass da qualitativ etwas passiert. Aber ich meine, wie siehst du das?
Definitiv. Ich weiß noch, ich habe an der LMU München studiert und ich weiß noch, wo dann die ersten Video-Lectures aufkamen und die Videoteams durch die Hörsäle gelaufen sind. Und dann immer so, jeder hat sich, bevor er den Vortrag angefangen hat, dann wirklich erstmal richtig hingestellt. Und da hat man schon gemerkt, es war plötzlich eine andere Art der Vorlesung, sehr viel mehr darauf geachtet, was genau gesagt wird. Weil man natürlich, es steht online, also in dem Fall waren sie dann online einsehbar auch. Und es macht schon was. Also man achtet mehr darauf. Auch wenn wir jetzt das immer mehr machen, nichtsdestotrotz, ich achte jetzt schon auch darauf. Also klar, ich habe jetzt vielleicht mal salopp was gesagt, aber es ist schon eher so formuliert, dass ich mir sehr bewusst bin, okay, das könnte jemand in Frage stellen. Das könnte eine Diskussion auslösen. Vielleicht mache ich es ja mal bewusst, dass ich das tatsächlich kritisch formuliere, weil ich eine Diskussion auslösen möchte. Aber ich denke darüber nach. Ich denke auf Metaebene darüber nach. Vielleicht manchmal auch ein bisschen unbewusst. Aber von dem her, ja, das zahlt ein auf die Qualität der Lehre.
Das bringt mich jetzt direkt zu meiner nächsten Frage. Wir haben das Thema ja gerade vorhin schon mal ganz kurz angerissen, aber wenn ich jetzt mir Gedanken dazu mache, einen kompletten Online-Kurs oder vielleicht auch nur digitale Medien in einen Präsenzunterricht zu integrieren, dann mache ich mir im Vorfeld ja Gedanken. Ich stelle didaktische Überlegungen an, ich überlege mir vielleicht, wie kann ich die Lernenden in irgendeiner Weise aktivieren. Und in dem Zusammenhang, du hattest das ja im Vorfeld mir schon mal gesagt, du selber siehst dich ja eher so lerntheoretisch auf der konstruktivistischen Seite. Und ja, vielleicht kannst du mal erklären, was denn Konstruktivismus ist und wie sich das so darstellt, ohne jetzt, sagen wir mal, zu tief in alle möglichen lerntheoretischen alternativen Konzepte auch einzusteigen und das ganze Thema zu breit aufzufächern.
Sehr gerne. Wir lassen jetzt, ja, du hast recht, wir lassen mal Behaviorismus, Kognitivismus und so weiter und so fort mal raus, weil sonst braucht man immer aufhören.
Ja, bitte, ja.
Genau, nein. Ich gehe gerne auf den Konstruktivismus ein, weil das auch darauf einzahlt, was ich vorhin eben meinte, mit dem, dass man sich mit seiner Rolle auseinandersetzen muss. Konstruktivistische Lehr-Lerntheorien gehen einfach davon aus, dass sie halt nicht Wissen von einem zum anderen übergeben kann, weil der andere hat bereits ein Vorwissen. Und das, was ich ihm erzähle, wird er so konstruieren, wie seine Erfahrungen sind, wie sein Vorwissen ist. Und das ist natürlich dann auch so ein ganz anderer Gedanke von Lernen, wie wir es kennen und wie man sich gerade in der traditionellen Lehre vor allem immer gedacht hat. Ich stelle mich vorne hin, ich erzähle was und alle anderen wissen es. Das ist halt einfach nicht so. Das haben wir schon alle gelernt. Genau, Lernen funktioniert halt auch anders. Und Lernen braucht im Grunde, also wenn ich mit so einer Vorstellung rangehe, es gibt Vorwissen und so weiter, dann braucht Lernen eben auch dieses Vorwissen. Dann muss mir ganz klar sein, dass Lernen irgendwo im Austausch funktioniert, mit dem Gedanken, okay, der andere hat vielleicht ein anderes Wissen, sowas kriege ich aber nur im Austausch aus. Das heißt, sowas kriege ich durch kooperatives Lernen raus. Wenn ich mit Gruppenarbeiten lerne, sowas kriege ich natürlich raus, wenn ich mir klar bin, dass Lernen auch situationsbedingt ist. Ich lerne in verschiedenen Situationen anders. Situatives Lernen ist gefragt. Sozialer Kontext ist gefragt, aber auch so, was Lernen ist mit Emotionen verbunden. Wenn ich einen Lerngegenstand habe, der einfach für mich negativ besetzt ist, lerne ich auch anders als für etwas, wo ich mich wirklich interessiere dafür. Das ist eine motivationale Komponente einfach. Und das bedeutet, wenn ich diese ganzen Aspekte da im Grunde mit reinnehme, muss mir auch klar sein, ja, ich brauche einen gewissen instruktionalen Kontext, also eine instruktional bedeutet einfach, ich brauche jemanden, der mir schon sagt, worum es geht, wo es hingehen soll. Aber ich muss auch alles andere mitbedenken. Und alles andere mitbedenken bedeutet, ich nehme als Lernender eben diese Lernprozessrolle ein. Ich schaue mir den Lernprozess an, ich werde einfach ein bisschen passiver. Ich gebe mehr Aktivität an die Lernenden, indem sie eben in Gruppen arbeiten, indem sie sich die Situation anschauen und, indem sie den sozialen Kontext mitbeachten. Und das gipfelt dann in solchen Szenarien, die wir unter dem problemorientierten Lernen im Grunde zusammenfassen. Und problemorientiertes Lernen, im Deutschen finde ich das Wort nicht ganz so schön, problem-oriented oder problem-based learning ist, glaube ich, im Englischen ein bisschen anders vom Gedanken her. Es geht vor allem darum, dass wir halt am praxisnahen Beispiel lernen, dass man sozusagen diese Vorerfahrung mit vielleicht theoretischem Wissen zusammenbringen kann. Und das funktioniert zum Beispiel durch Fallarbeiten ganz gut, durch Impulse einfach, wo wir Vorwissen miteinander verknüpfen können, Vorerfahrungen verknüpfen können. Und deswegen, also ich komme aus diesem konstruktivistischen Aber, das auch ganz viel mit diesem problembasierten Lernen eben arbeitet. Das heißt auch die Gestaltung von Lernplattformen, die Gestaltung eben von Online-Kontexten, die ist dann sehr fallbasiert. Also zum Beispiel gibt es bei mir grundsätzlich einen problemorientierten Einstieg in ein Thema. Wo es halt, Kommunikationstraining, das ist nicht so, dass sie dann eine Theorie bekommen zu Schulz von Thun und jetzt lernt den mal auswendig, so läuft es halt einfach nicht.
Da war er wieder.
Der ist einfach das beste Beispiel, weil den, glaube ich, kennt jetzt einfach jeder. Da gibt es ein schönes einen schönen Fall einfach, wo halt eine Situation eskaliert, weil die Kommunikation nicht hinhaut. Da kann sich jeder reinversetzen, da kann jeder was damit anfangen. Und dann gibt es die Theorie dazu, die man dann in Beziehung setzen kann. Und so kann man natürlich dann auch lernen, verstehen, indem man eben diese Dinge zusammenbringt. Zahlt dann auch darauf ein, dass nicht so träges Wissen entsteht, wie wir das auch kennen, sondern weil ich halt eben so eine Verknüpfung schaffe, kann ich mir auch besser merken, was die Theorie natürlich ist.
In der Tat. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass hier die digitale Lehre auch ungemein hilft, denn ich habe einfach die Chance als Lehrender, den Lernraum zu öffnen und hier Dinge mit zu integrieren, die vielleicht gar nicht von mir stammen, aber wo ich genau weiß, okay, hier gibt es sehr gute, vielleicht Erklärvideos, Fallbeispiele oder andere Dinge, die zur Vertiefung oder zum besseren Verständnis von bestimmten Inhalten beitragen. Und ich kann sie einfach integrieren und kann dabei helfen, die Lehre in Summe einfach besser zu machen und damit auch das Verständnis für die Lernenden.
Vielleicht da ganz kurz ein Beispiel, was ich so nett fand. Wir hatten gerade so einen Campus-Blausch bei uns. Das ist für diejenigen, die eben überlegen, jetzt im Wintersemester studieren anzufangen. Und da waren einfach die Schüler da, die gerade alle Abitur gemacht haben, um sich einfach mal die Hochschule anzuschauen. Und das war ganz nett, da war ich im Gespräch mit einer. Und da meinte sie so, ja, muss ich denn Statistik können? Weil Statistik, das kann ich einfach nicht. Weil Mathe bin ich halt nicht so gut und ich verstehe das auch einfach nicht. Und meine Antwort darauf, ja, es gibt Statistik, aber du setzt es in Beziehung. Du verstehst, warum du es brauchst. Und da dachte ich so an mich, ich habe auch nie in Mathe verstanden, warum ich Statistik brauche. Irgendwelche Kugeln aus irgendwelche Uhren ziehen. Sorry, aber das habe ich in Mathe selber damals in der Schule nicht verstanden. Jetzt, ich meine, ich bin in der Forschung. Ist naja, mir sehr wohl bewusst, sagen, warum ich also, das brauche.
Da ist ja Statistik eigentlich das ja, auch, aber, muss man sagen.
Aber dieses Verständnis, genau, dieses Verständnis und einfach diese Erfahrung zu machen und das mit diesem Warum zu verknüpfen, warum brauche ich das denn? Und das nicht auf dieser abstrakten, theoretischen Ebene zu lassen, das ist so, glaube ich, das Wichtige, was man da rausarbeiten muss. Und das war dann auch meine Antwort, zu sagen, du lernst im Studium, warum du das brauchst. Wir arbeiten dann auch mit Fallbeispielen und erklären dir, was, wann, warum passieren muss.
Ja, sehr gut gelöst, Sandra. Und der Studierenden hast du damit sicherlich eine tolle Perspektive geboten und ihr ein bisschen auch die Sorge genommen für das, was dann in Zukunft kommt. Ja, kommen wir zum Abschluss vielleicht nochmal. Ja, kommen wir zum Abschluss dann zur obligatorischen Glaskugelfrage. Ist immer spannend, darüber zu philosophieren. Was wird vielleicht in, ich sag mal, absehbarer Zukunft, in den nächsten 5 bis 10 Jahren so sein? Und wie werden sich Dinge verändern? Wie werden wir zukünftig mit Medien umgehen und damit auch lernen? Wie wird sich die Online-Lehre vielleicht in Summe verändern? Obwohl du ja vorhin schon gesagt hast, naja, am Ende des Tages sind ja viele Dinge, alter Wein in neuen Schläuchen.
Vielleicht ist es auch nicht der neue Schlauch, sondern die neue Glasflasche.
Ja,
das
vielleicht.
Wissen wir ja eben nicht.
Das ist richtig.
Vielleicht.
Ja. Vielleicht. Nichtsdestotrotz bleibt ja die Frage, wie werden sich Dinge verändern und in welche Richtung entwickeln sich die ein oder anderen Themen. Und wenn man mal so ein bisschen über unsere Grenzen hinausschaut, gibt es ja auch in vielen Ländern Initiativen und Ansätze, wie zukünftig vielleicht Lehre aussehen kann. Und hier spielt natürlich die digitale Lehre eine ganz besondere Rolle oder hat einen ganz besonderen Stellenwert. Also nochmal zurückzukommen zur Frage, was denkst du, wie werden sich die Dinge in den nächsten Jahren entwickeln und was ist das, was wir vielleicht an der Stelle noch zu erwarten haben?
Genau, wir gehen ja immer von der westlichen Weltsicht aus, deswegen ist es immer so ein bisschen zu differenzieren tatsächlich. Aber für uns, glaube ich, bedeutet es schon, dass wir einfach in den nächsten 10 Jahren einige Veränderungen spüren werden. Sicherlich technologischer Art aufgrund der aktuellen Dynamik, mit der KI-gestützte Themen in den Markt fließen. Das ist das eine sicherlich. Dann natürlich, weil die Diskussion wirklich jetzt in eine heißere Phase endlich gegangen ist, was den Bildungsbereich angeht. Hat natürlich manchmal sehr seltsame Auswirkungen. Also ich habe es heute wieder irgendwo einen Post gesehen mit interessanten Plakaten um den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Also der Schuss ging ein bisschen nach hinten los. Ich glaube, diejenigen, die diese Plakate gesehen haben, wissen, was ich meine.
Also ich kenne sie ehrlich gesagt nicht. Also,
hat aber wieder eine Diskussion. Nein.
Nee, wirklich nicht.
Können Sie ja dann verlinken. Nein, also da ist halt tatsächlich anscheinend wieder irgend so eine Kampagne gelaufen. Die zahlt gerade nicht auf den Lehrerberuf ein. Die hat halt wieder das alte Spiel anscheinend. So im ersten Schritt, ja, nett, was ihr da gemacht habt. Im zweiten Schritt, okay, der Lehrerberuf bedeutet schon wieder mehr Ferien.
Hä? Moment. Ja, man muss also, alle Register ziehen,
ja,
alles,
ganz geht. Schwierig, gerade in dieser Diskussion, was da tatsächlich so kann man es machen. Ja, aber das, was gerade eben passiert, deswegen die Glaskugel wird tatsächlich in den nächsten 10 Jahren interessant, weil wir natürlich jetzt einfach gesellschaftlich-politisch einige Veränderungen spüren.
Absolut. Und es gibt auch zahlreiche Bestrebungen, die da versuchen, auch Einfluss drauf zu nehmen. An der Stelle vielleicht ein kleiner Sidling in eigener Sache. Ich empfehle gerne den Podcast mit Professor Olaf Köller. Er ist Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Und die haben sehr viele Handlungsempfehlungen abgegeben für Bildungseinrichtungen von Kita bis Hochschulen, was sich vielleicht in Zukunft verändern sollte, aber auch, was zum Beispiel im Rahmen der Lehrerbildung besser gemacht werden kann oder vielleicht insgesamt. Ja, liebe Sandra, damit kommen wir auch zum Ende. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Diskussion. Vielen Dank für deinen Input und deine Anregungen, die du gegeben hast. Und wie gerade vorhin schon gesagt, es gibt ja durchaus auch Veränderungen, die stattfinden. Und es macht sicherlich Sinn, bei Gelegenheit nochmal zu reflektieren, wo wir heute eigentlich stehen oder was wir für eine Strecke zurückgelegt haben. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal zu einem Podcast hören würden. In dem Sinne, alles Gute und nochmal vielen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Input und ja, auch natürlich hinaus in die Welt an alle Podcast-Hörer.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.